Also, ich fange mal an. Jetzt hat uns leider der Rentenpapst Rürup hängen lassen. Der wollte gestern an der Wieso einen Vortrag machen und das wäre uns genau recht gewesen. Da hätten wir erstens seinen Vortrag als Vorlage gehabt und außerdem hätten wir mal Leute beieinander gehabt, die zu dem Thema zusammenlaufen. Und hätten ihnen das Flugblatt gegeben, vielleicht wäre wer gekommen von den Rürup-Leuten. Aber jetzt war er krank oder hat, was weiß ich, gekniffen wahrscheinlich. Also jedenfalls, das Thema ist heute die alternde Gesellschaft. Und die alternde Gesellschaft, die wird im Moment ausgemalt in den schärfsten Tönen der Hans-Werner Sinn von München, einer der Wirtschaftsweisen, redet von einer demografischen Krise, die ihr Maximum im Jahr 2035 erreicht. Die alternde Gesellschaft, jeder weiß es, die alternde Gesellschaft besteht darin, dass die Leute immer älter werden und dass die Kinder zu wenig sind. Und das soll man sich jetzt als Grund und als Gründe für die laufenden Sozialreformen einleuchten lassen. Also als Gründe dafür, dass die Rente sinken muss, dass die Lebensarbeitszeit erhöht werden muss. Dass auf der anderen Seite Leute, die keine Kinder kriegen, Strafsteuern zahlen sollen oder höhere Beiträge in die Pflegeversicherung. Und ähnliches. Also, die Sozialpolitik, die Kürzungen, die Verarmung, die stattfindet, beim Lohn, bei der Arbeitszeit, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Rente, das ist hier seit Jahren Thema. Und ökonomisch gesehen ist dem eigentlich auch nichts hinzuzufügen, da ist nichts dazugekommen. Aber die Erklärungen, die Erläuterungen, in dem sind die Ideologien, die das rechtfertigen, die werden immer brutaler. Die neueste, eben die von der alternden Gesellschaft, ist ja auch nicht ganz neu, aber inzwischen hat sie großes Gewicht. Der Spiegel bringt so eine ganze Nummer raus, schaut so aus. Könnt ihr euch vorstellen, wer es nicht gut sehen kann, das ist ein ein- oder zweijähriger kleiner Wicht, der Gewicht heben muss, auf dem die ganzen Alten sich bequem machen. Der letzte Deutsche heißt es, auf dem Weg zur Greisenrepublik. Jedenfalls, inzwischen soll man sich die Verarmung, die stattfindet, als Produkt eines biologischen Prozesses einleuchten lassen. Man soll verstehen, die Leute müssen ärmer werden, weil ja schließlich ein grundverkehrter Altersaufbau in Deutschland inzwischen einreißt. Nämlich, die Alten werden immer mehr und die Jungen weniger. In 20 Jahren kommt auf einen Arbeitnehmer ein Rentner. Dieses biologische Bild, der Lebensprozess des Volkes ist durcheinander geraten, ist ein Bild von absoluter Notwendigkeit. Da ist nichts mehr ökonomisch dran. Da ist eigentlich die ganze Geschichte mit dem Geld raus. Da ist raus damit, dass Leute, wenn sie schon jung sind und da sind, erstmal einen Arbeitsplatz finden müssen, ehe sie überhaupt nützlich werden können. Dass Alte, wenn sie alt sind, erstmal vom Kapital rausgeschmissen worden sein müssen, damit sie keinen Erwerb mehr haben. Alles das ist erledigt, wenn man sich die Vorstellung, wenn man sich klar machen will oder klar machen soll über die Vorstellung, da wenn die immer älter werden, das kann ja nicht gut gehen. So richtig im Extrem nach dem Bild der aussterbenden Volkes, sodass für die allerletzten Kreise halt keine Krankenschwestern mehr da sind. Die Deutschen haben sich sozusagen gegen das Lebensgesetz natürlicher Gattungen vergangen. Nämlich, dass die Alten zu sterben haben und dass immer zu Kinder geworfen werden müssen. Und jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen. Was tut es da schon zur Sache, dass erstens die Deutschen überhaupt nicht aussterben, sondern im äußersten Fall, also es gibt da so verschiedene Prognosen, im äußersten Fall von gegenwärtig 82 Millionen auf ungefähr 55 Millionen sinken. Was tut es weiter zur Sache, dass die Deutschen überhaupt keine Gattung sind, überhaupt keinem natürlichen Lebensprozess unterworfen sind, sondern ein politisches Volk? Aber von vorn. Also, worin soll denn überhaupt das Problem bestehen und was sollen seine Ursachen sein? Fangen wir an. Das Problem heißt, die Menschen werden immer älter. Denken soll man, eben, in 20 Jahren kommt auf einen Rentner ein Arbeitnehmer. Das kann ja nicht gut gehen, wenn die halbe Gesellschaft praktisch mitgeschleppt werden muss. Der alte Satz, man kennt ihn von Kanzler Kohl noch und seiner Zeit. Ja, es ist ja schön, dass die Menschen älter werden. Man muss ja froh sein, es ist ja ein Fortschritt. Der Satz rückt richtig in den Hintergrund. Ja, das Dementi gibt es immer noch ab und zu. Aber ein Typ wie dieser Hans-Werner Sinn redet von die Rentenlast in Relation zu den Bruttolöhnen steigt bis 2035 auf unerträgliche 32% des Lohns an. Also da ist schon nicht mehr viel mit dem heuchlerischen Dementi, es ist ja schön. Die Wahrheit wird jetzt sehr unverschminkt gesagt, dass die Leute älter werden, ist keine Freude, sondern ein Ärgernis für dieses Gemeinwesen. Sie sind eine Last, merkt man schon. Für die Menschen, für diese Menschen ist das Gemeinwesen nicht gemacht, wenn sie eine Last sind. Da merkt man schon, dass in dem Ganzen der Gedanke, die haben eine dienende Rolle, die sind für was da. Und dann ist es ein Widerspruch, wenn sie für gar nichts mehr gut sind und trotzdem immer noch leben. Der ganze Gedanke, die sind eine Last, verrät schon unheimlich, was wieder gerechnet wird. Aber jetzt ernst genommen, stimmt es denn überhaupt, dass die alten Menschen eine Last sind? Es stimmt nämlich gar nicht. Die alten Menschen sind überhaupt keine Last. Auch für unseren Staat nicht. Wenn die alten Menschen nämlich Vermögende sind, also Geld besitzen, dann stört sich niemand an ihrer Lebenserwartung. Dann ist es voll okay, dass die alt werden. Und obwohl sie dem Bild entsprechend genauso eine Last sein müssten, auch die vermögenden Alten werden selbstverständlich aus der Arbeit der Jungen ernährt. Sie arbeiten ja nichts mehr. Selbstverständlich muss die Arbeit der aktiven Generation, die Lebensmittel, Wohnraum, Transportleistung herbringen, die es für die braucht, die nicht mehr tätig sind. Das ist bei vermögenden Alten und nicht vermögenden Alten kein Unterschied. Insofern ist das ganze Bild, das kann ja nicht gut gehen, wenn die halbe Bevölkerung nicht mehr arbeitet, das ganze Bild wird blamiert von dem Faktum, dass wenn diese halbe Bevölkerung Geld hätte, wäre es überhaupt kein Problem. Es stimmt gar nicht, dass es daran liegt, dass die nicht arbeiten. Deswegen merkt man die ganze, sage ich mal, gebrauchswertmäßige Vorstellung. Die ganze Vorstellung, die einen machen die Arbeit und die anderen tun nichts mehr und leben dennoch. Die ganze Vorstellung, die passt überhaupt nicht auf das Verhältnis, das hierzulande herrscht. Kapitalismus funktioniert anders. Das Problem, dass wer nichts arbeitet, das gibt es überhaupt nicht. Wenn er Geld hat, kein Problem. Dann zahlt er und dann ist sein Konsum genau recht. Der schafft Umsatz, Arbeitsplätze, Gewinn, Wachstum. Dann soll er nur konsumieren. Anders ausgedrückt. Ein Punkt, der vielleicht in dem Zusammenhang gleich vorgezogen werden kann. Wenn man sich's gebrauchswertmäßig vorstellen soll, so nach dem Muster, wie viel Alte kann denn die aktive Generation tragen? Wie kann denn das gehen, dass immer weniger Leute arbeiten und immer mehr im Pensionistenalter rumhängen? Ja, wenn es bloß die Frage des Alters und bloß die Frage der reichlichen Mittel ist, wäre null Problem. Längst trägt jeder produktive Arbeiter ein ganzes Heer von Unproduktiven, die nichts beitragen zum Vorhandensein von Lebensmittel, Wohnraum, Transportleistung. Da brauchen wir gar nicht auf die Alten schauen, da kann man ruhig die Aktiven nehmen. Auf jeden, ein Bauer ernährt mindestens 200 Leute heutzutage. Ein Maurer schafft Wohnraum im Laufe seines Lebens für auch sich mindestens 200 Leute und Wohnungen halten lang. Haben wir immer noch 198, die noch nichts tun. Auch in der aktiven Bevölkerung ist auf jeden, der produktive Tätigkeit tut und irgendwas herbeischafft, was es braucht, Ach, da sitzen Versicherungsagenten, Angestellte in Banken, Angestellte in Behörden, Angestellte bei den Gewaltorganen, Polizei, Militär. Da sitzen Werbefritzen, Börsenmakler. Und das sind alles Berufstätige. Obendrauf und leben von deren produktiver Leistung mit. Und von denen, die überhaupt ihr Leben, weil sie vermögend sind, ohne Arbeit verbringen und mitverzehren, redet sowieso niemand. Die sind ja vermögend und sowieso nie ein Problem. Und noch anders gesagt, wenn es wirklich das Problem gäbe, so gebrauchswertmäßig, viele alte Leute wollen ernährt werden und die Jungen werden weniger. Erstens, wie gesagt, die Produktivität der Arbeit ist heute so gigantisch, dass das kein Problem wäre. Und anders ausgedrückt, anders auf der anderen Seite, wenn es wirklich so wäre, dass dann Arbeitsstunden fehlen würden, dem Gemeinwesen. Ja, warum sollten denn nicht 65-Jährige, wenn sie noch halbwegs fit sind, einmal 3 Stunden oder 6 Stunden in der Woche irgendeine Funktion ausfüllen? Auch das wäre ja nicht das Problem. Beides geht nur nicht. Erstens können sie sich nicht mehr ernähren und zweitens sollen sie überhaupt nicht mehr hinein in die Fabriken. Wegen der Rechnungsweise, die hier herrscht, aber nicht wegen der gebrauchswertmäßigen Not, dass so viel Alte ernährt sein wollen und so wenig Junge noch arbeiten machen. Also das Problem sind in Wahrheit überhaupt nicht die alten Menschen, sondern es sind die alten Menschen, die Sozialrentner sind. Es sind die alten Menschen, die ein Leben lang in die staatliche Sozialversicherung, Rentenversicherung einbezahlt haben. Die sind das Problem. Nicht die alten Menschen, sondern die Sozialrentner. Und inwiefern sind sie das Problem? Sie sind das Problem, weil sie eindeutig zu lange Rente verzehren. Muss man sich denken, wie brutal da gerechnet wird. Die Spanne ist einfach zu groß zwischen deren Ausscheiden aus dem Berufsleben und ihrem Abtreten. Die Kerle leben zu lang. Wie lang? Na, ungefähr im Durchschnitt 10 Jahre lang kassieren sie Rente. Und das ist zu viel. Darauf ist unser Rentensystem nicht ausgelegt. Und wie kommt es, dass es überhaupt passiert, dass sie so lang Rente kassieren? Wie kommt es überhaupt, dass die Spanne so ungesund groß geworden ist? Dadurch, dass auf der einen Seite die Leistungsansprüche in den Fabriken und Büros so gigantisch gestiegen sind, dass man heutzutage den Unternehmern die Beschäftigung von einem 55-Jährigen eigentlich kaum mehr zumuten kann. Nach der einen Seite sind die Leute durch die Last, durch die Belastung, die es gibt, durch den Stress, der ihnen aufgemacht wird, dann natürlich auch dadurch, dass man im Alter halt öfter mal krank ist, die sind einfach fertig. Das ist die eine Hälfte. Die sind geschafft, taugen nicht mehr für die Leistungsanforderungen, die es im Betrieb gibt. Und auf der anderen Seite sind sie teurer als die Jungen. Ein Defizit an den Alten, das mit ihrer Leistung gar nichts zu tun hat. Das bisherige Entlohnungssystem hat halt in vielen Branchen die Eigenschaft, dass wenn man lang drin ist, dass das immer zu ein paar Pfennig und dann ein paar Mark und, oder Euro mehr gibt. Und dann vergleicht der Arbeitgeber den 55-jährigen Alteingesessenen mit einem, den er gerade von irgendwelchen Schulen kriegen könnte. Und der von den Schulen kommt, hat noch keine Rechte gesammelt. Und der ist einfach ein Viertel billiger als der Alte. Jetzt ist der Alte schon deswegen, seine Leistungsfähigkeit im Tätigkeitssinn hat damit gar nichts zu tun, aber im kapitalistischen Sinn, seine Leistungsfähigkeit, nämlich den Geldeffekt, den er pro Lohnmark liefert, und der ist schon deswegen viel schlechter, weil er mehr Lohnmark kriegt. Euro. Lohn-Euro kriegt. Also es gibt kaum mehr Leute über 55 in den Betrieben. Inzwischen, ich wirklich langsam, man wird ja selber, zählt ja zu den Betroffenen langsam, sein Laptop kommt man sich als junger Mensch vor und dann liest man in der Zeitung von dem Teamwork, Teamarbeit für Deutschland, die werben, in Illustrierten und so, in so dieser gelb, rötlich-gelbe Werbeseite, steht drauf 50 und gut. Man merkt, die müssen die 50-Jährigen wie sauer Bier anpreisen. Und dann sagen sie ihnen glatt nach, dass sie arbeiten können. Also das ist die eine Seite, die schmeißen die Leute einfach furchtbar früh raus. Zum Teil, weil sie fertig sind, weil sie sie in den Jahren, in denen sie im Betrieb waren, ausgelaugt haben. Zum Teil einfach, weil Junge billiger sind. Zum Teil, weil weil man davon ausgeht, ob es stimmt oder nicht, prüft man gar nicht. Da gibt es einen gewissen Rassismus der Altersbewertung. Zum Teil, weil man davon ausgeht, Junge stellen sich schneller um. Junge arbeiten sich mehr ein. Junge sind bereit, Überstunden zu machen, die nicht bezahlt werden und rechnen nicht nach, weil sie immer noch auf eine Karriere hoffen. Ja, und da stellt sich natürlich im Laufe des Arbeitslebens so manche Ernüchterung ein und dann fängt man mit dem Rechner an. Die andere Hälfte, warum die Spanne so groß wird, muss man gelten lassen. Die andere Hälfte ist die Leistung der Medizin. Kranke, fertige, ausgelaugte Menschen, oft auch seelisch kaputt, sterben einfach nicht mehr so leicht. Es gibt jede Menge kleine Helfer für den Herzrhythmus, für den Blutdruck, für den Zucker und so weiter. Und da sterben sie einfach nicht. Diese Kombination, die Leute enorm aktiv auslaugen, früh rausschmeißen und andererseits sie so medizinisch versorgen, dass sie nicht abkratzen. Das ist die Qualität von dem Problem, mit dem unsere Gesellschaft sich im Augenblick rumschlägt. Oder sagen wir es richtig, das ist die Weise, wie man das Problem sehen soll. Nein, jetzt muss ich es nochmal korrigieren. Ich komme daher, wie man es sehen soll, nämlich, dass sie zu alt werden, ist ein Problem. Jetzt habe ich gesagt, in Wahrheit ist es weder das Alter absolut, noch dass überhaupt ein Problem bestehen könnte, Leute zu ernähren, wenn sie alt werden. Und jetzt komme ich darauf, worin besteht das Problem wirklich? Und da besteht das Problem wirklich darin, dass für die, die Sozialrentner sind, das Geld tatsächlich nicht reicht. Warum? Weil sie tatsächlich länger Rente beziehen als vor 20 Jahren. Wo das herkommt, dazu habe ich jetzt was gesagt und das waren wirkliche Gründe und nicht die Ideologien drüber. Warum reicht es jetzt eigentlich nicht, dass man die Sozialrentner, die ihr Leben lang in die Rentenkasse einbezahlt haben, ein Jahrzehnt lang versorgt im Durchschnitt? Warum reicht es denn dafür nicht? Wie gesagt, nicht, weil die Produktivität so niedrig ist, der Arbeit, dass da nicht genug Brot und Wohnungen rauskämen, sondern umgekehrt, weil sie so hoch ist, die Produktivität. Aber auch da von vorn nach hinten. Erstmal reicht es deswegen nicht, weil der Lohn, den die Unternehmer den Leuten bezahlen, überhaupt nicht dafür bezahlt wird, dass er für ein ganzes Arbeiterleben lang reichen muss. Wobei Arbeiter und Angestellte dasselbe sind. Und man muss sich auch einmal langsam klar machen, auch vieles, was heute unter Ingenieur läuft, ist der moderne Arbeitnehmer. Da ist mancher bildungsmäßig hoch angesiedelt und gerechnet wird mit ihnen, und ihre Einkommen sind auch nicht so riesig, gerechnet wird mit ihnen gerade wie mit dem Proletarier im Kapital von Marx. Also die sind die qualifizierten Arbeitnehmer heute. Der Unternehmer bezahlt Lohn dafür, dass angetreten wird. Und da zahlt er so wenig, wie man am Markt halt gerade zahlen muss. Darauf, dass das Geld für ein Arbeiterleben lang reichen muss, ist es nicht berechnet. Der Arbeiter spart im Wesentlichen auch nicht, sondern verbraucht sein Geld. Die Vorsorge fürs Alter muss ihm aufgezwungen werden vom Staat in Zwangskassen. Und wo es Zwangskassen gibt, ist klar. Da geht man davon aus, die würden es nicht tun, wenn es ihnen freistünd. Sonst bräuchte man es ihnen ja nicht aufzwingen. Welchen Menschen muss man aufzwingen, an morgen zu denken, wenn er sich's leisten kann? Keiner fährt doch gern an die Wand. Also wenn es Zwangskassen gibt, ist es das Bekenntnis, dass die Leute eigentlich nicht sparen können, aber dann sparen müssen. Es wird also von einem Lohn, der gar nicht drauf berechnet ist, der gar nicht dafür bezahlt wird, für die Zeit, in der man nichts verdient. Von einem solchen Lohn werden zwangsweise 20% abgezogen für die Rente. Und damit sind sie noch nicht fertig mit dem Abziehen, das kommen ja in die anderen Sozialversicherungen noch obendrauf. Aber 20% werden für die Rente abgezogen. Der Beitragszahler, das ist eine schöne Dialektik dieser Versicherungsform, der Beitragszahler kriegt diese Abzüge als Versicherungsbeiträge gutgeschrieben. Und seine spätere Rente wird kleinlichst davon abhängig gemacht, wie hoch der Verdienst war, also wie hoch die Beiträge waren, ob sie kontinuierlich eingezahlt worden sind oder ob da Fehlzeiten drin sind, wie lang das Arbeitsleben als Ganzes gewesen war, also dass man ja nicht zu früh aufgehört hat und dass man nicht zu spät angefangen hat. 45 Jahre müssen zusammengebracht werden, damit überhaupt eine Normalrente rauskommt. Für den Beitragszahler ist die Rente als wie ein privates Verhältnis zu einem Versicherungswesen organisiert. Eine Versicherung, die ihm nur nach Maßgabe seiner Leistungen Gegenleistung bietet. Der Reiz von dieser kleinlichen Berechnung ist, in vielen Fällen muss die normale Gesamtrente überhaupt nicht bezahlt werden, sondern was viel Niedrigeres. Leute, die ja wegen arbeitslos gewesen sind, Leute, die lang studiert haben oder die früh verrentet werden. Alle die kriegen die Rente schon mal gleich gar nicht, also diese mittlere Durchschnittsrente da auf ihr Gehalt. Leute, die wenig verdient haben, brauchen im Alter auch wenig, weil sie haben ja wenig eingezahlt. Es entspricht also ihrem Verdienst, wenig im Alter zu haben. Nach der Seite hin ist es eine Versicherung. Wenn es dann danach geht, woraus die Versicherung bestückt wird, ist sie überhaupt keine Versicherung. Dann wird nämlich die Rente als Umlageverfahren aus dem aktuellen Lohn, der in Deutschland an Lohnabhängige bezahlt wird, geleistet. Wenn es ans Finanzieren der erworbenen Rentenansprüche geht, dann heißt die Frage, ja, wo kommt denn das Geld dafür eigentlich her? Und dann gilt der Umstand, dass die Leute reingezahlt haben, ein Leben lang überhaupt nicht mehr als Geldquelle. Da heißt es ja, das ist ja weggezahlt worden an die Rentner in der Zeit, wo du aktiver warst. Beim Auszahlen der Rente findet jetzt eine zwangsweise Klassensolidarität statt. Nämlich eine Umverteilung innerhalb des Lohns, der fürs Gesamtkollektiv der Lohnabhängigen zustande kommt durch die Beiträge derer, die jetzt gerade arbeiten. Und damit ist klar, dass die Rente nicht nur immer knapp ist, weil die Finanzmasse ja aus dem Lohn abgezweigt wird, der eh schon dafür nicht vorgesehen ist, sondern dass die Rentenzahlung immer knapper wird, dass der Rentenfonds immer knapper wird, je mehr der Gesamtlohn der Klasse sinkt. Je mehr der Lohn sinkt, den die Arbeiterschaft als Ganze kassiert. Und das hat die irre Dialektik, dass je produktiver die Arbeit wird, desto niedriger wird der Gesamtlohn der Nation. Je mehr es also nach der Seite der Gebrauchswerte hin immer leichter wird, alles Nötige herzustellen, je weniger Aufwand nötig ist, um die Lebensmittel für Jung und Alt zu produzieren, desto kleiner wird der Anteil am Reichtum des Landes, den die Lohnarbeiterschaft als Lohn kassiert, desto kleiner also auch der Rentenfonds. Wie kommt es zustande? Es kommt dadurch zustande, dass Produktivitätssteigerung im Kapitalismus überhaupt nur zu einem Zweck durchgeführt wird. Nicht um den Arbeitern Arbeit zu sparen, nicht um die Arbeit ergiebiger zu machen und die Löhne zu erhöhen, sondern Produktivitätssteigerung wird einzig und allein durchgeführt, um dem Unternehmer mehr Leistung pro Arbeitsstunde zu sichern. Und das ist gleich weniger Lohn pro Produkt. Mehr Leistung pro Arbeitsstunde ist die eine Seite. Mehr Leistung pro Arbeitsstunde, die weiter im Betrieb bleiben dürfen, müssen die Arbeit derer mitmachen, die entlassen werden. Die Entlassung ist die andere Seite. Jeder, der entlassen wird, steht als Kost, als Lohnkost nicht mehr auf der Lohnliste. Unternehmer senken ihre Kosten, erhöhen also den Gewinn pro Stück, indem sie produktiver arbeiten lassen, weniger, also aus der bezahlten Arbeitsstunde mehr rausholen und weniger Stunden bezahlen. Deswegen kommt diese wirklich dem Kapitalismus eigentümliche, aber wirklich wahnsinnige Entwicklung zustande, dass die Unternehmer die Arbeit immer produktiver machen und darüber die Arbeiterklasse immer ärmer wird. Erstens dadurch, dass weniger Leute arbeiten und zweitens dadurch, dass die Arbeitslosen den Beschäftigten Konkurrenz machen, auf die Löhne drücken und damit auch den Lohn derer, die Lohn kriegen, nach unten treiben. Wenn jetzt die gesamte Versorgung der Alten aus einem sinkenden Lohnfonds der Nation bezahlt werden muss, dann schaut es natürlich schnell so aus, als dass wenn man die Rentenleistungen aufrechterhalten wollte, dann müsste der Rentenbeitrag immer mehr steigen. Also dann müsste der Teil vom Lohn, der in die Rentenkasse weggezahlt wird, immer mehr steigen. Es ist nicht das erste Mal die Rede hier davon. Aber in Deutschland ist dieser Prozess noch nicht mal einfach Wirkung. Wirkung der Konkurrenz der Unternehmen, Wirkung ihrer Rationalisierungen. Sondern hierzulande ist dieser Prozess politisch bezweckt. Es ist nicht so, dass der Lohn der Gesamtarbeiterschaft sinkt als Wirkung der Steigerung der Produktivität, sondern es ist ja so, dass der Lohn gesenkt werden soll, politisch, mit Mitteln der Politik gesenkt werden soll, damit die Kapitalproduktivität im Land steigt. Es gibt das ewige Gerede, die Lohnnebenkosten müssen runter. Und wie klar war, die Lohnnebenkosten sind runter, ging es weiter, der Lohn muss runter. Im Moment haben wir eine Metalltarifrunde, da treten die Unternehmer als die Fordernden auf. Steht alles auf dem Kopf. Normalerweise haben die Arbeiter jährlich fordern müssen, dass für den Geldwertverfall und für die gesteigerte Leistung, die ihnen abverlangt wird, wieder eine Kompensation stattfindet und der Lohn wieder quasi aufs Niveau vom Vorjahr gebracht werden muss in realen Größen. Ja, der Lohn nominell bleibt er gleich, aber per Inflation wird er immer weniger wert. Ja, dann muss eine Lohnerhöhung her, damit bloß der alte Zustand wiederhergestellt wird. Heutzutage treten nicht die Gewerkschaften in der Lohnrunde als Fordernde, sondern die Unternehmer sagen, unbezahlte Mehrarbeit, das ist ja wohl die erste Bedingung dafür, dass wir überhaupt noch Tarifverträge abschließen. Die Arbeitswoche von 35 auf 40 Stunden ausweiten und kein Geld dafür verlangen. Dann kann man mit den Unternehmern einen Vertrag kriegen. Also die Lohnsenkung ist nicht eine Geschichte, wie gesagt, nicht eine Geschichte, einfach eine Wirkung der Konkurrenz. Eine Wirkung des Wachstums des Kapitals, sondern inzwischen ist es bei uns im Land ein politisch bezwecktes Manöver. Die Politik steht dahinter und das nutzen die Unternehmer weidlich aus. Man will eben den Standort Deutschland für Kapitalanlage attraktiver machen und dafür ist der Lohn der Mannschaft zu hoch. Dann aber ist der Lohnteil, der für Alte bezahlt wird, schon gleich viel zu groß. Deswegen und nur deswegen reicht der Lohn für die Alten nicht. Reicht also der Rentenfonds für die Auszahlung der Rentenkasse nicht. Nur deswegen. Und das alles soll man sich denken, ja, wenn die immer älter werden, ist ja kein Wunder. Das ist die zweite Hälfte. Die zweite Hälfte kann man sich genauso vornehmen. Ach stimmt, ein Widerlegungsargument, muss ich gleich nochmal sagen. Ja, also die zweite Seite ist, die Kinder bleiben aus. Das kann ja nichts werden, wenn keine Kinder gemacht werden. Auch da, jetzt gibt es Rechnungen, auch da, 2035, da wird das Verhältnis von Beschäftigten und also von Erwachsenen und also im arbeitsfähigen Alter befindlichen und Alten, da wird es am schlechtesten, der Prozentsatz. Im nächsten Jahrzehnt steigt die Anzahl derer, die ins Erwerbsleben treten, noch mit 0,15% pro Jahr an. Im nächsten Jahrzehnt. Heute sinken die Löhne, heute sinken die Renten, heute wird die Pflegeversicherung reformiert und alles. Heute werden all die Notwendigkeiten den Leuten aufs Auge gedrückt, mit dem Argument, in 20 Jahren wird das Verhältnis von Beschäftigten und Rentnern aber sau ungünstig. Auch das ist ein Beweis, dass das nicht stimmen kann. Das könnten Sie in 20 Jahren das Reformieren der Rente beginnen, wenn dann das Problem eintritt. In Wahrheit ist ein ganz anderer Grund am Werk, ich habe Ihnen ja gerade erzählt. Und der andere Grund wird aber mit der demografischen Entwicklung quasi zu einer Naturnotwendigkeit erklärt. Also die Kinder bleiben aus. In 20 Jahren sinkt das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland. Katastrophe. Denn wenn die Kinder ausbleiben, kann ja keine Rente bezahlt werden. Wieder, die Gleichsetzung von einer Gebrauchswert, einer biologischen Vorstellung des Volkes mit einer ganz engen kapitalistischen Rechnung. Wer sagt denn, dass die Kinder, die in die Welt gesetzt werden, Arbeitskräfte werden? Vielleicht werden sie alle Arbeitslose. Dann tragen sie nichts in die Rentenkasse bei. Dann sind sie genauso eine Last wie die Alten, nationalökonomisch gesehen. Nein, da sagt man ja, Kinder sind doch Arbeitskräfte, oder? Wenn man den aktuellen Stand nimmt, muss man sagen, bis jetzt machen die Leute immer noch viel zu viel Kinder für den Arbeitsmarkt. 4,5 Millionen sind hochoffiziell arbeitslos. Und wenn die wollen, dann rechnen sie aus, es sind in Wahrheit 7. Also das machen manchmal, die CDU rechnen das zum Teil aus, wenn sie sagen will, wie schlecht Schröder dasteht. Das rechnen sie aus, dass es da jede Menge Arbeitslose gibt, die nicht mehr gerechnet werden, jede Menge Leute, die gerne einen Job hätten, aber sich gar nicht mehr melden beim Arbeitsamt und so weiter. Also dann sind 7 Millionen. Viel zu viel Menschen fürs Kapital in Deutschland und sein Bedarf. Aber als Grund, warum die Renten gesenkt werden, ist die Kinderknappheit gut genug, um hererzählt zu werden. Und wie es in 20 Jahren ausschaut, muss man sich erst mal überlegen. Schließlich geht ja auch der arbeitssparende Produktivitätsfortschritt immer weiter. Aber also das Problem gibt es gar nicht, dass es zu wenig Kinder gibt. Weder gibt es heute, noch gibt es in 20 Jahren. Und wenn es wirklich so wäre, dass tatsächlich mal für den Bedarf der Unternehmer, für den Bedarf des Kapitals und seines Wachstums zu wenig lebendiges Material zur Verfügung steht, lasst sie rein, die Ausländer, die bringen sich ja schon um, dass sie überhaupt auf den europäischen Markt kommen können. Die kommen gern, die zahlen gern in die Rentenkasse ein. Also auch nach der Seite, das haben sie doch schon mal vorgemacht, wie die Arbeit mal wirklich so billig war, dass das Kapital gar nicht genug davon kriegen konnte, in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da haben sie Gastarbeiter aus ganz Europa reingelassen, das ging doch auch. Also auch nach der Seite hin ist so klar, das Problem existiert überhaupt nicht. Ja, da muss ich in einer Hinsicht widersprechen und in der anderen Hinsicht sagen, das Problem ist aber klein gewesen. Also einerseits, okay, stimmt. Ja, wenn es keine Arbeitslosen gibt, ist der Kapitalismus auch nicht richtig gesund. Das muss man schon sehen, das stimmt. Und es stimmt auch, wenn die Nachfrage nach Arbeit groß ist und das Potenzial nicht groß, dann können glatt mal sogar die Arbeitskräfte Forderungen stellen, die erfüllt werden müssen. Und im Rückblick, das kennt doch der deutsche Arbeitnehmer und die deutschen Gewerkschaften, als das waren die goldenen Jahre der deutschen Wertarbeit. Das waren die goldenen Jahre deutscher gewerkschaftlicher Arbeitnehmerschaft, wo diese ungewöhnliche Situation, hat es übrigens im Rest der Welt eh kaum gegeben, wo diese ungewöhnliche Situation mal eingetreten war, Arbeit, und übrigens da gehört dann schon dazu, Arbeit im Kriegsverlierervolk, die so billig war, weil sie alle sich selber bloß mit dem Krieg verglichen haben in ihrem Lebensstandard, die für so wenig gearbeitet haben, dass auf einmal in Deutschland, ja, Deutschland war halt schon ganz schnell wieder Exportweltmeister, unheimlich billig gearbeitet, unheimlich produktiv und dann auf modernem Niveau produziert. Ja, dann ist ein Land Sieger in der Konkurrenz. Dann können sie immer mehr brauchen. So. Einerseits, dann können Forderungen gestellt werden, ist das eine Argument. Das andere Argument, dann können sie auch erfüllt werden, ohne das Geschäft kaputt zu machen. Auch das muss man sehen. Es war ja gar nicht so, dass dann der Profit kaputt gegangen wäre, sondern dann ist erst einmal 15, 20 Jahre lang sind die Löhne gestiegen und das Wachstum ist vorangegangen des Kapitals. Zweitens, und man hat frühzeitig gegengesteuert, indem man eben eine Immigration von Arbeitskräften planmäßig betrieben hat. Und die Produktivitätssteigerung hat erst in den späten 70ern, hat sie dann quasi die Waage ausgeglichen, so nach dem Muster, und dann sind auf einmal die Arbeitslosen gekommen und der Normalität eingetreten, wie sie in jedem anderen kapitalistischen Land sowieso immer war. 10% oder 20% des Arbeitskräftepotenzials ist arbeitslos. Soweit. Jetzt bloß zu dem einen Punkt will ich widersprechen. In dem Sinn gibt es das Subjekt nicht, das die Arbeitslosen gezielt schafft. Die Unternehmer sind da ganz emotionslos. Die stellen ein, wenn es sich für sie lohnt, an Lohn zu bezahlen, und wenn die Arbeit in einer Ware endet, die man mit Profit verkaufen kann, stellen die ein. Und wenn die Arbeitskräfte knapp sind, dann müssen sie halt mehr suchen und auch mehr anbieten. Es ist eine Wirkung, das habe ich vorhin sogar zu sagen versucht, es ist eine Wirkung des Wachstums des Kapitals, es ist eine Wirkung der Rationalisierungen, dass tatsächlich dann Arbeitslose produziert werden. Man kann bloß nicht sagen, die werden produziert, damit sie auf den Lohn der anderen drücken. Die Unternehmer würden nie sagen, wir stellen jemanden nicht ein, obwohl wir ihn brauchen, weil das ist gut, wenn ein paar Arbeitslose rumdümpeln. Das würden die nie machen. Und der Staat seinerseits, die Regierung, steht auch nicht auf dem Standpunkt, sie wollen möglichst eine große Anzahl oder eine irgendwie große Anzahl der Arbeitsbevölkerung im arbeitslosen Zustand haben. Weil das ist schon auch unerfreulich, wenn diese Ressource, die menschliche Ressource, die Reichtumsquelle Arbeit, wenn die im Land vorhanden ist und dann so wenig genutzt wird.
Ja, das Gegensteuern sein lassen ist dasselbe wie etwas produzieren. Das Gegensteuern lässt natürlich
nicht sein. Na, da muss ich jetzt sogar nochmal widersprechen. Wie denkst du denn das, dass eine Regierung gegensteuern soll? Also im Sinn von, und wenn dann Arbeitslose entstünden, weil das Wachstum so funktioniert, und dann denkst du dir, dann sind die Arbeitslosen da, dann müsste der Staat gegensteuern, aber das unterlässt er tunlichst. Jetzt frage ich mich, wie soll er das machen, gegensteuern? Probier doch mal Folgendes. Probier doch mal zu sagen, was du mit der Kette denkst, mit der langen Kette, die dann immer nicht angegangen wird. Weil ich halte dagegen. Unsere Regierung bemüht sich seit Jahren, den Grad der Beschäftigung im Land zu erhöhen. Die wollen mehr Arbeit, weil mehr Arbeit ist, wenn es gelingt, wenn sie profitable Arbeit ist, ist auch mehr Umsatz im Land, ist auch mehr Steuereinkünfte, ist auch attraktiverer Finanzplatz und so weiter. Der ganze Kapitalismus braucht Arbeit. Der braucht, also Arbeitslose braucht es schon auch, aber in dem Sinn, am besten ist immer mehr Arbeitslose, so ist es nicht. Man muss ja sogar sagen, selbst wenn der Staat sagt, er wird sich eigentlich bemühen, Arbeitsplätze zu schaffen, dann muss ja nicht gleich der Standpunkt sein, null Arbeitslose. Der will halt meinetwegen, wie die Regierung ja sagt, die Arbeitslosen halbieren bis zu, ich weiß nicht wann. Das dürfen wir ihnen aber abnehmen, dass sie das wollen. Der Hammer ist bloß, eins wollen sie auf keinen Fall. Arbeit organisieren, die keinen Profit abwirft. Das wollen sie auf gar keinen Fall. Arbeit organisieren, die bloß ihr Produkt hervorbringt. Oder auch, die bloß den Menschen ernährt, der arbeitet. Na, das wollen sie auf gar keinen Fall. Es soll schon mehr Arbeit stattfinden. Aber mehr Arbeit, die rentabel ist für Unternehmer. Und diese Sache kann der Staat glatt nicht stiften. Das kriegt er nicht hin. Das muss er den Unternehmern überlassen, ob sie Wachstumschancen sehen, ob sie sich Investitionen trauen, ob sie meinen, so ist ihr Geld gut angelegt, wenn sie hier eine Chipfabrik und dort eine Porzellanmanufaktur bauen. Oder ob sie es lieber behalten oder ob sie es lieber im Ausland investieren. Und an der Stelle, da kann der Staat auch gar nicht mehr tun, außer er würde ihm im Prinzip brechen. Mit dem Prinzip, Arbeit nur dann, wenn sie Profit bringt. Und mit dem Prinzip will er auf gar keinen Fall brechen. Und das ist also ein Moment von Ohnmacht des Staates und nicht bloß ein Fall von quasi bösartiger Kalkulation mit dem Nutzen der Arbeitslosen. Wie du dir denkst, gedacht hast. Machen wir mal einen Punkt an der Stelle, steige ich wieder ein in meine Gliederung, wie ich sie mir vorgenommen habe. Ich war bei der Stelle, das Problem, dass es zu wenig Junge gibt, gibt es nicht. Und wenn es wirklich je ein Problem wäre, dann könnte man Ausländer reinlassen, die gibt es noch und noch. Das ist immerhin das Absurde im Augenblick. Die Deutschen sterben aus, aber die Welt ächzt unter Überbevölkerung. Die Deutschen sind zu wenig, aber die Menschen sind zu viel. Und übrigens beides fürs Kapital. Es ist so selbstverständlich, dass das der Maßstab ist. Die Menschen am Globus sind zu viel. Warum? Warum sind sie eigentlich zu viel und nicht gerade recht? Oder zu wenig? Warum sind sie zu viel? Weil das Kapital sie nicht als Arbeitskräfte braucht. Deswegen sind sie zu viel. So, also, das Problem gibt es nicht. Aber wenn man sich die Frage mal wirklich gelten ließe, okay, es werden keine Kinder gemacht, warum eigentlich? Dann wären wir ja schon wieder bei was Ökonomischem. Ja, auch das ist ein Armutsphänomen. Zur Hälfte. Jeder kann dir sagen, es ist jetzt im Spiegel ausgerechnet worden und so weiter, zwei Kinder bis, wir haben es gestern gesagt, zwei Kinder bis sie 18 sind, aufziehen und durch die Schulen bringen und kleiden und in Urlaube mitnehmen, kostet eine 500.000 Euro. Ob die Rechnung stimmt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Aber die Geschichte heißt, es ist eine Unsumme Geld, die ein Mensch, der bloß normal verdient, sich einfach nicht leisten kann. Es gibt bei uns die alte Phrase vom Armutsrisikokind. Und man merkt, auch das ist schon wieder eine saudumme Ideologie. Weil arm werden die Menschen nicht dadurch, dass sie Kinder haben. Sondern weil sie arm sind, können sie sich nicht leisten, Kinder zu haben. Der Lohn ist halt so niedrig, dass man davon eigentlich keine Kinder aufziehen kann. Und mehr als eins zugleich nicht. Und wer sich dazu entscheidet, entscheidet sich zu einer Sorte Armut, die für das übliche Konsumniveau unserer Gesellschaft einfach, die fallen richtig raus. Dann ist nichts mit Urlaub, dann ist nichts mit Freizeitvergnügungen, dann ist nichts mit aufwendigem Sportgerät und so weiter. Das ist die eine Hälfte. Diese Gesellschaft bürdet den Menschen die Unkost dessen, was sie via Pflicht behandelt, nämlich den Volkskörper reproduzieren. Diese Gesellschaft würde den Menschen die Last dieser Pflicht als Privatproblem auf. Und seitdem sie rechnen können, und das ist noch gar nicht so arg lang her, seitdem sie rechnen können, rechnen sie. Vorher, der Kanzler Adenauer zu seiner Zeit, der hat noch gesagt, Kinder kommen sowieso. Ja, damals konnte man halt nicht rechnen. Da war halt jedes Vögeln mit dem Risiko eines Kindes verknüpft. Also war es in Wahrheit überhaupt kein Kinderwunsch, überhaupt keine Freiheit, sondern es war ein Naturprozess, dem man nicht ausgekommen ist, dass man Kinder macht. Da war es überhaupt nicht die Frage, will ich das oder die Frage, kann ich mir das leisten. Es war eine natürliche Folge des Geschlechtsverkehrs und mit der hat man gelebt, ob man es sich leisten konnte oder nicht.
Ja. Weil es gibt empfängnisbereite und nicht empfängnisbereite Tage bei der Frau.
Ja.
Ja, wenn der Mann sich damit
auseinandersetzt, dann kann man da die Steuern praktisch. Also, du erinnerst dran, so ganz der Natur ausgeliefert war man früher auch nicht. Es gab Knaus Ogino und die Schablonen und da musste man Rechenkunststücke machen und da musste man genau aufpassen und so weiter. Und wer das getan hat, hat da auch einiges hingekriegt in Sachen Berechnung. Kein Zweifel. Nur, du erzählst ja praktisch, oder schon die Erinnerung an die Geschichte verweist drauf, was man da für ein Fuchs hat sein müssen. Und da ist auch klar, für viele Leute war das zu viel schon verlangt, zu kompliziert, man hat sich auch gar nicht drum gekümmert, man hat auch das akzeptiert, als das ist eben das Leben. Und eine Minderheit hat gesagt, sie macht sich an die Schablone und rechnet und tut Körpertemperaturkurven aufzeichnen und was dafür nötig ist, um da auf diesem Feld halbwegs sicher zu gehen. Also das Beispiel selber, das ist halt ein Riesenunterschied, ob es eine Pille gibt, die die Frauen jeden Tag nehmen und basta, oder ob man mit Techniken, es gab ja auch sonst noch ein paar Techniken, in die wir jetzt nicht unbedingt einsteigen müssen, zur Empfängnisverhütung, wenn man es denn unbedingt wollte, Aber es waren halt mühsame Ausnahmen, die der Normalität, die von der Normalität dessen, dass es ein Naturprozess gewesen ist, dem er sich halt ergeben hat, nicht viel wegnehmen. Das wollte ich, also insofern ist Beispiel unterstreicht mein Ding noch, obwohl ich selbstverständlich zugebe, klar hat es die Sachen gegeben und so total ausgeliefert waren wir auch nicht. Wo war ich? Ich war jetzt dabei. Energie, wenn man es mit der Energie rationell nimmt. Naja, kann man schon ein wenig rationell nehmen. Dann muss man erst mal sagen, das ist die Zeit, die man am Kind widmet, die Aufmerksamkeit, das, was man ins Unterrichten von dem Kind steckt und so zu. Alles sicher reell, das gibt's, und wenn man Kinder anständig erziehen will, muss man das alles machen. Auch nach der Seite muss man zugeben, natürlich ist ein Mensch, der ewig arbeiten muss, und wenn beide Elternteile arbeiten, und dann kommen sie abgeschlafft heim am Abend und dann nerven die Kinder mehr, als dass sie ja interessante Beschäftigung sind, dann ist das mit die Energie hat man schon nimmer. Da ist auch das nicht ganz unrealistisch. Aber an der Stelle muss man schon zwei Sachen unterscheiden. Kinder gut aufziehen und Kinder überhaupt machen, sind zwei Paar Stiefel. Was wir hierzulande nämlich auch erleben, ist die Seite, Kinder, die wenigen, viel zu wenigen, meinen manche, Kinder, die gemacht werden, werden dann grausam vernachlässigt, werden vor den Fernseher gesetzt, mit ein bisschen Süßigkeiten ausstaffiert und dann wird nichts Energie reingesteckt. Also das geht schon auch, da mit Energie sparsam umzugehen. Soweit man es rationell nimmt, ist auch das wieder ein Phänomen von, ja Mensch, wenn die ganze Lebenszeit des Menschen in Arbeitszeit aufgeht und ihre Existenz ewig bedroht ist, sodass sie auch in der Freizeit die Arbeit nicht wirklich verlässt, sie also besorgt sind, dass sie ihren Job morgen und übermorgen wieder haben und dass sie drin bleiben. Ja, solche Leute haben nicht die Freiheit, sich, naja, geduldig und lässig und so weiter mit Kindern zu beschäftigen in einer Weise, dass die dann, möglichst viel mitkriegen und schlaue kleine Kerle werden. Also nach der einen Hälfte ein Armutsphänomen, nach der anderen Hälfte einfach die Fähigkeit berechnen zu können. Da gehört jetzt schon die Seite rein, es gibt halt einen modernen Privatmaterialismus der Menschen. Schließlich leben sie in einem kapitalistischen Land und da ist doch Privatmaterialismus vorgesehen, geplant. Das ist wichtig jetzt, weil dieses ganze Biologiezeug, mit dem wir es jetzt zu tun haben, das ist richtig ein Angriff darauf. Aber erstmal muss man sehen, eine kapitalistische Gesellschaft kennt den Privatmaterialismus der Bürger und will ihn auch, braucht ihn. Die müssen doch rechnen, aufs Geld schauen, ihren Vorteil suchen. Na und, dann suchen sie ihn halt ihren Vorteil und kommen glatt zu dem Schluss, ach Gott, das mit dem Kind ist eine Geschichte, die ist teuer, die ist zeitaufwendig und steht der Karriere im Weg. Und dann kommt halt raus, was rauskommt. Die Renate Schmidt macht Untersuchungen, unter Nürnberger Familienministerin, macht Untersuchungen und sagt, ach, an Kinderwunsch hätten eigentlich viel, aber verwirklichen tun sie ihn alle nicht. Naja, da merkt man halt, es gibt so die absolute, selbstbewusste Absage, Kind, sowas will ich nicht, die gibt es offenbar kaum. Und ich glaube nicht einmal aus Moral, sondern da denken die Leute, das könnte man sich auch vorstellen, dass das ein Teil des Lebens ist. Aber es passt immer nicht rein. Und dann verschiebt man es, ne, und irgendwann ist es spät. Also die Kombination aus einerseits wieder einem Armutsphänomen und andererseits der Freiheit berechnen zu können durch die Pille, das ist der Grund, warum die Leute immer weniger Kinder machen. So toll scheint die Erfahrung also doch nicht zu sein, die man sich damit eröffnet. So eine wahnsinnige Erfüllung, halten sie es dann halt doch nicht. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass bei uns im Land eher die Besserverdiener mit dem Kindermachen zögern. Naja, die stehen auch noch mehr als sonst der Karriere im Weg. Und außerdem sind es mehr die Leute, die berechnen. Jetzt habe ich über einen wirklichen Grund geredet. Also wie gesagt, wenn man es mal so nimmt, es stimmt nicht, dass es einen Mangel an Kindern gibt. Aber wenn man es mal so nimmt, wo kommt es denn her, dass weniger Kinder pro Mutter geboren werden als früher? Inzwischen sind wir bei 1,35 pro Frau. Und das ist natürlich viel zu wenig, um Frau und Mann zu reproduzieren. Das ist ja klar, müssten mindestens zwei sein. Jetzt hört euch an, was die Nationalökonomen sagen. Die wissen einen neuen Grund, warum keine Kinder gemacht werden. Da merkt man, das ist einfach brutal, wie heutzutage gedacht wird. Unsere Rentenversicherung, sagt wieder dieser Hans-Werner Sinn aus München, Unsere Rentenversicherung ist eine Versicherung gegen Kinderlosigkeit, die die Beiträge der Kinder sozialisiert und sie unter allen Mitgliedern der Elterngeneration verteilt, einschließlich jener, die selbst keine Beiträge zur Finanzierung der Kindererziehung geleistet haben. Die Vollversicherung gegen Kinderlosigkeit ist ein wesentlicher Grund für die geringe Kinderzahl der Deutschen. Würden die Renten für Kinderlose gekürzt, dann würde der Grad der Sozialisierung zurückgeschraubt. Das ist auch eine Form von Sozialisierung, dass es ein Rentensystem gibt, in das übrigens jeder einzahlt. Da kriegt keiner was geschenkt. Jetzt ist die Einzahlung ist überhaupt nicht mehr der Rechtsgrund der Auszahlung, sondern die Einzahlung ist eine Sache und Kinder machen wäre dann der Rechtsgrund der Auszahlung. Also sogar die, die keine Kinder machen, kriegen aus der Rentenversicherung Geld. Und das ist einer der Grund, dass die Geld kriegen, ist einer der Gründe, warum in Deutschland so wenig Kinder gemacht werden. Mit der Rentenkürzung für Kinderlose wird der Grad der Sozialisierung zurückgeschraubt und ein Teil der natürlichen ökonomischen Motive für den Kinderwunsch kommt wieder zum Vorschein. Da einmal das vorstellen, wie die denken. Da ist wieder einmal ein Ökonom mitten im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, wo sie auf den Mond fliegen und alles, wo vollautomatische Fabriken laufen. Und er sagt, es ist schon wieder die nackte Not ist schon wieder an einer Stelle zu unserem Nachteil beseitigt worden. Schon wieder Erfassung, den Leuten geht's zu gut. Ja, der denkt zurück an die schönen Zeiten des 19. Jahrhunderts, wo jeder, der das Alter gefürchtet hat, einen Haufen Kinder in die Welt setzen muss, weil er denen am Schluss zur Last gefallen ist. Der Staat, der kapitalistische Staat, hat es ja auch lange ausgenutzt, hat ja das als die Weise der Altersversorgung lang laufen lassen. Bis sie gemeint haben, sie wollen das Arbeitskräftepotenzial vergrößern, indem sie den Menschen von der Not, dass er der Familie zur Last fällt, also eine Familie hat und der Familie aufziehen muss, dem ein Stückler frei macht. Und jetzt sagt er ja, da hat man quasi das natürliche Verhältnis der Geschlechter verdorben, indem man dem Menschen mit das biologische Überleben können im Alter vom Kinderzeugen getrennt hat. Kein Wunder, dass da dann bloß noch Unordnung rauskommt. Der Mensch sehnt sich zurück zur Reinstallierung der Not des Alters. Dann würden die Menschen gescheit. Dann würden sie Kinder machen, weil dann wüssten sie, wie es steht. Und so geht es dann auch in Wahrheit ganz andersrum, als das aktuelle Gerede läuft. Das aktuelle Gerede heißt, wir müssen die Familie aufwerten. Wir müssen die Familie fördern. Wir müssen die finanzielle Last des Kinderhabens beschränken. Wir müssen diejenigen, die Kinder aufziehen, in der Altersversorgung besser stellen. Alles ein Ding, wir müssen Anreize schaffen oder wir müssen helfen. Die Wahrheit ist die Umkehrung. Die Wiedereinführung der Not stößt die Leute schon auf das Wertschätzen der Notgemeinschaft Familie, aus der man einmal ein paar Jahrzehnte lang sich ein Stück weit hat rausziehen können und tatsächlich ein Leben leben konnte, als Individuum unmittelbar zur bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Mit was? Mit welcher Geschichte? Ja. Die machen diese quasi völkische Ideologie, dass wir einen ungesunden Altersaufbau haben. Den machen sie wahr. Der ist eine Rechtfertigung für die gegenwärtigen Kürzungen. Aber der wahre Grund der gegenwärtigen Sozialpolitik ist er nicht. Das war vorhin die Rede. Aber jetzt gibt es einen ganz anderen Standpunkt. Da wollte ich noch drauf kommen. Jetzt gibt es einen ganz anderen Standpunkt, nämlich sozusagen der Staat blickt auf sein Volk als seine natürliche Ressource und sagt, Mensch, das schrumpft ja. Und das hat in Wahrheit mit dem ganzen Kassenscheiß nichts zu tun, außer dass es über die Ideologie verkehrter Altersaufbau verknüpft ist. Also jetzt möchte ich noch mal zusammenfassen, was diese Geschichte mit dem Altersaufbau und die Deutschen sterben aus und immer weniger Aktive, immer mehr Rentner. Was das eigentlich für einen neuen Standpunkt in die Debatte einführt. Wie gesagt, die soziale Debatte, dass die Leute zu teuer sind, die gibt es schon eine ganze Weile, aber die hat bisher andere Argumente gehabt. Die hat eben so Argumente gehabt, wie die Lohnlebenkosten sind zu hoch, in Tschechien ist der Lohn niedriger und da wandert das Kapital dorthin, das muss hierher. Und jetzt dieses biologische Argumentieren, dieses Bild der Biologie für sozial erzeugte Nöte strapazieren. Was ist es? Erstens, es ist das Bild einer absoluten Notwendigkeit, der man nicht auskommt, für etwas sozial Gemachtes, für was überhaupt nicht so Notwendiges. Ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das ist einfach dieses, quasi, man führt in die sozialpolitische Streiterei eine Art naturwissenschaftliches Argumentieren ein. Zweitens, es ist eine eindeutige Schuldzuweisung. Kein Schwein redet mehr vom Kapital und den Arbeitsplätzen und dem Wachstum. Das ist alles erledigt, wenn es heißt, zu viel Alte, zu wenig Junge. Eine Schuldzuweisung an die Leute, Rentner wollt ihr ewig leben. Tretet endlich ab oder gebt zu, dass ihr euer Armut selbst verschuldet durch eure Langlebigkeit. Und die andere Seite. Was fällt euch ein, dem Volk Kinder zu verweigern? Dann müsst ihr die Konsequenzen aber auch tragen. Drittens, in dem biologischen Bild von einem aus dem Ruder gelaufenen natürlichen Lebensprozess des Volkes, das passt jetzt zu meinem vorigen, ist der Privatmaterialismus kapitalistischer Bürger vollkommen zurückgewiesen. Da ist es hat doch jeder ein Recht, dass er seinen Vorteil sucht und dass er macht, wo er sich was von verspricht. Das ist vollkommen zurückgewiesen. Die Leute werden brutal, eben biologisch wie Viecher, als Element und Mittel des Lebensprozesses der Gattung betrachtet. Bis hinzu, dass sie rechnen können und dass sie rechnen, ist das Unglück. Anstatt, dass sie natürlich leben wie im 19. Jahrhundert, wo keiner irgendwas im Griff gehabt hat. Das war das Gesunde. Und jetzt ist das Kranke, weil die Leute rechnen und rechnen können. Wenn dann so gedacht wird, dass die Menschen wie biologische Teile ihres Volkes kalkuliert werden, dann ist auch klar, dann ist es auch ein Standpunkt, und da kommen wir zu dem, was du gerade reingebracht hast, dann ist es auch ein Standpunkt, von dem aus das Volk als Ressource kalkuliert wird. Und da haben wir halt eine doppelte Kalkulation, die macht das Ganze auch dann ein wenig rätselhaft zum Teil, aber wir haben eine doppelte Kalkulation mit dem Volk als Ressource. Das eine ist, das Volk ist die Ressource der Nationalökonomie. Und da ist Ressource eine brutale Abstraktion vom wirklichen Gebrauchtwerden. Das ist Ressource einfach. Da will ich jetzt noch einmal was von den Ökonomen vorlesen, wie die im Augenblick argumentieren. Zu dem Punkt, Volk als Ressource. Also eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. Januar heißt, Arbeitskräftemangel mindert Deutschlands Wachstumschancen. Der demografische Wandel beschneidet die Wachstumsaussichten der Industrieländer in den kommenden Jahrzehnten, weil mit der Überalterung der Bevölkerung die Zahl der Erwerbstätigen abnimmt. Ja, da gibt es dann nicht mehr genug Erwerbstätige, ist der Gedanke. Ob die Kinder, die alle fehlen, überhaupt Arbeitskräfte wären, also ob es, habe ich heute schon zweimal gesagt, ob es für die überhaupt eine Nachfrage gibt, ist da vollkommen weg. Keiner fragt mehr, braucht es denn die eigentlich? Keiner sagt mehr, Wenn mehr Kinder gemacht würden, würden mehr Arbeitsplätze entstehen. Sagen Sie noch nicht mal. Aber Ressource, so im Sinn von, die müssen vorhanden, wenn sie vorhanden sind, als Ressource, dann tut es dem Kapital immer gut. In der Hinsicht wird es richtig ausgefangen. Eigentlich wird was gesagt, wie das, was der, ist er jetzt noch da? Der da gestanden ist an der Tür. Eigentlich wird sowas gesagt. Ja, Volk muss fürs Kapital eigentlich immer im Überfluss produziert werden. Und unter der Optik wird dann Indien beneidet. Also die Einwanderung von Arbeitskräften aus Entwicklungsländern könnte zur Bewältigung des Problems beitragen. Wenn du das ökonomisch siehst, bist du bei Einwanderung. Ja? Könnte beitragen. Ein Beispiel ist Indien, dessen Arbeitskräfteangebot in den kommenden 30 Jahren um 335 Millionen zunehmen wird. Das sind mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter, als die Vereinigten Staaten von Amerika und die EU zusammen haben. Heute. Ja, bei den Indern behauptet auch keiner, dass es dann 335 Millionen Arbeitsplätze gibt. Ne? Nein, einen Überschuss an Menschen, biologisch immer einen Überschuss liefern, das ist als Ressource fürs Kapital, als Wachstumschance, als Gelegenheit, auf sie zurückzugreifen, wenn denn ein Bedarf ist. Sau gut. Da wird wirklich an Volk als Reservearmee gedacht. Volk als Überschussbevölkerung, die man möglicherweise ökonomisch nutzt. Und die immer eine günstige Gelegenheit ist. Das ist die eine Seite, das ist die ökonomische Seite. Volkskörper als Reservearmee, Armut, Not, Überzähligkeit wird richtig als Wachstumsfaktor besprochen. Die andere Seite ist die nicht ökonomische, sondern staatliche. Und da merkt man den ganzen, und da ist derselbe biologische Gedanke saurassistisch. Da kommt das her rein, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die ganze Welt wird als sie ist problembeladen wegen der Überbevölkerung. Und Deutschland ist problembeladen wegen der Unterbevölkerung. Der drohenden wenigstens in 30 Jahren. Na, da wäre doch ein schöner Ausgleich möglich. Und ökonomisch gesehen, quasi vom Standpunkt des Kapitals aus, wäre der auch möglich. Jetzt gibt es bloß noch den anderen Standpunkt des Staats. Und der sagt, Deutsche müssen es sein. Vom Staat aus ist es eben nicht dasselbe, ob man Ausländer reinlässt, weil Arbeitskräfte gebraucht werden, oder ob man Eingeborene hat. Der Standpunkt des Eingeborenen ist, das ist dieser biologische, also diese Idee des biologisch definierten Staatsbürgers. Die Idee eines Menschenmaterials, das schon durch Blut und Geburt gar nicht anders kann, als diesem Gemeinwesen treu zu dienen. Als diesem Staat zur Verfügung zu stehen. Jeder andere, den man reinholt, kommt, weil es für ihn eine Rechnung ist. Ja? In Europa, in den EU-Gefilden kann er mehr verdienen als in Marokko oder im Tschad. Also wandert er aus und kommt her, rechnet sie einen Vorteil aus. Der unbedingte Staatsbürger, der unbedingt verlässliche, wie gesagt, ist ja keine Wahrheit. Jeder Mensch ist frei, sich was Neues zu denken, da ist er überhaupt nicht mehr verlässlich. Aber die Staaten, die denken so, die wünschen sich lauter unbedingt verlässliche, unbedingt treue, unbedingt zur Verfügung stehende Untertanen. Und da ist das Blut und die Geburt die beste Garantie. Einer, der nicht aus Berechnung hier ist, nicht weil er sich einen Vorteil verspricht, sondern weil er einfach überhaupt hier ist und nirgendwo anders hingehört, also so leicht da gar nicht weg kann, der steht unbedingt zur Verfügung. Und solche braucht es. Das sind alles Konsequenzen, die in diesem Bild da, verkreisende Republik. Das steckt alles, was ich jetzt erzählt habe. Die falsche Erklärung der sozialen Nöte, dann diese Töne, wir brauchen mehr Kinder, und dann bis zum Rassismus des Staats. Alles steckt in diesem Dings da drin. Jetzt habe ich was gelesen, eine Nummer später im Spiegel oder zwei Nummern später im Spiegel steht, Deutschland hat die Demografie vernachlässigt. Und jetzt haben sie endlich einen Ami importiert, der irgendwo im Osten, Greifswald, Rostock, aber ich weiß nicht wo, irgendein Uni-Institut kriegt und natürlich gleich ein Center of Excellency aufzieht und Kapazitäten holt und dann echt Demografie betreibt. Und dann sagen Sie, wir Deutschen haben das verschlafen mit der Demografie, wir haben das immer zu ferngehalten. Warum? Ach, die Demografie hat so einen schlechten Ruf bei uns gehabt wegen der Hitlerei. Man hat es immer mit Faschismus verwechselt. Aber jetzt lösen wir uns davon und jetzt merken wir, in anderen Ländern wird es längst gemacht und die Amerikaner haben jede Menge Demografen und jetzt brauchen wir das auch. Mal die Überlegung, was ist denn eigentlich Identität und was ist denn Differenz zum Nazitum? Die Differenz ist die, die Nazis sind angetreten und haben den biologischen Dienst des Einzelnen an seinem Volk als Forderung erhoben, als Anspruch, an dem die Menschen sich messen sollten und auch scheitern konnten. Ja, also der Staat verleiht Mutterkreuze, wenn Mütter dem Führer Kinder schenken. Ja, die haben was getan fürs Leben ihres Volkes. Die andere Seite hat dazugehört, Euthanasie. Unnützes Leben. Leben, das für den Lebensprozess des Volkes nichts beiträgt, sondern bloße Last ist. Biologisch gesehen sogar Gefahr, womöglich vermehren die sich noch, diese quasi genetisch Untauglichen. Die haben sie ausgerottet, umgebracht. Also auch da, die Subsumption des Individuums unter das Leben des Volkes in einer brutalen Weise wahrgemacht. Demografen treten nicht so an. Demografen. Die Demografie, das ist eine Wissenschaft. Nicht Demokraten. Das ist die politische Geschichte. Demografie ist es. Demografen sind jetzt die Wissenschaftler, die Demografie betreiben. Demografen treten nicht so an. Sie sind Wissenschaftler. Die haben was Zurückgelehntes. Die sagen nicht, schenkt dem Führer Kinder. Die sagen bloß, was passiert, wenn man es unterlässt. Die rechnen dem Volk bloß die Konsequenzen vor. Das ist alles. Die sagen, natürlich kann sich eine Nation dazu entscheiden. Man muss sie bloß sehen, was dann passiert. Als ob in dem Gedanken, ich zeige die Konsequenzen, als ob da nicht derselbe Standpunkt drinstecken würde. Als ob es nicht genau derselbe Gedanke wäre. Nämlich die biologische Subsumption des Individuums unter das Leben des Volkes. Als ob es nicht genau das wäre. Sagen Sie, Sie machen doch keine faschistischen Appelle. Sondern treten wir als Ratgeber der Politik auf, die eben bloß die Konsequenzen von Entwicklungen aufzeigen. Und dabei beanspruchen sie noch im Unterschied zum Nazi, beanspruchen sie noch viel höheres Maß von Objektivität. Na, beim Hitler war das der Wille des Führers oder der Wille der führenden Partei, das so zuzugehen hat. Wenn demografische Wissenschaftler auftreten, dann sagen die nicht, es muss sein und soll sein, sondern sie sagen bloß, was sie da aufdecken, ist ein Gesetz, das kann keiner ignorieren. Und auf der Basis kommen dann auch wieder absurde Überlegungen zustande. Die Kombination von quasi völkisch-biologischem Denken und dann aber nicht völkisch sein wollen, das bringt dann wieder richtig eine schöne Komik zustande. Gibt es jetzt also demografische Autoren, auch alles in der FAZ gestanden. Die FAZ hat eine Reihe von Artikeln, die heißt die demografische Zeitbombe. Ja, verschiedene Nummern habe ich alle gelesen. Und dann kommt eben einer sagt, natürlich kann man mit Immigration das Arbeitskräfteproblem kurzfristig lösen. Aber eigentlich löst es das Problem nicht. Da fällt er nicht in die staatliche Rechnung, wir brauchen eingeborene Deutsche. Sondern dann macht er weiter und sagt, das löst das Problem nicht, weil die Ausländer, kaum sind sie hier, verfallen sie in dasselbe verantwortungslose regenerative Verhalten wie die Deutschen. Kriegen sie auch keine Kinder mehr. Und dann sagt er, also das löst das Problem nicht. Jetzt muss man sagen, was meint denn jetzt der Mensch eigentlich? Meint das ernst? Das Problem mit den Arbeitskräften? Müsste man sagen, wieso soll das Problem nicht lösen? Und dann sterben ja die Ausländer genauso aus wie die Deutschen, dann können wir immer mehr neue Ausländer reinholen. Ist überhaupt kein Problem. Da gewöhnt man immer mehr Leuten, die hier sind, das falsche regenerative Verhalten an und wird sozusagen zum allgemeinen Einwanderungsland der Hungerleider auf dem Globus. Warum denn nicht? Es werden ja immer weniger hier nach der Logik. Da merkt man, dann denkt er doch völkisch, aber er gibt es nicht zu und tut so, wie wenn er einen Sachzwang der Bevölkerungsreproduktion herausgefunden haben wollte. Also ich bin damit fertig. Ich muss sagen, man wundert sich immer wieder und ist auch erschüttert, was alles noch aufkommt. Jetzt hat man schon ein Jahrzehnt Verarmungspolitik. Jetzt hat man schon die Absenkung von Löhnen und Renten und Sozialleistungen. Und jetzt geht das Völkische wieder los. Auf eine ganz objektive, scheinwissenschaftliche Tour geht das Völkische los. Also auch das bleibt uns nicht erspart. Auch damit kommen wir sie noch. Nochmal das vielleicht zur Erinnerung an den ganzen Vortrag. Für sich genommen und als Erklärung der Probleme, die damit erklärt werden sollen, der größte Blödsinn. Aber als Standpunkt, der sich da ausdrückt, ein knallhartes nationales Kalkül.
Was? Knallhartes?
Nationales Bedürfnis. Gut.